Was für ein Gnadengeschenk, dass wir, du und ich, diesen Tag, diesen letzten Tag im Jahr 2023 erleben dürfen. Nicht alle haben dieses Jahr überlebt. Einige sind bereits bei Jesus. Und es ist doch ein Geschenk, natürlich bei Jesus zu sein, aber auch immer noch das Leben zu haben. Und meistens, was man so tut an diesem letzten Tag oder vielleicht schon in der letzten Woche, man reflektiert über das vergangene Jahr und denkt darüber nach, was hat man alles so erlebt. Und aus der Psychologie weiß man, man muss etwa 10 bis 15 gute Erlebnisse haben, um ein schlechtes Erlebnis auszugleichen. Und wenn man so zurückschaut, dann oftmals überwiegen so die schlechten Erlebnisse. Wir denken zurück, dass es nicht immer einfach war und vergessen dabei aber auch das Gute. Nun, den Text, den ich heute mitgebracht habe, soll uns erinnern, dass Gott es gut meint mit uns, dass seine Gnade ewig bleibt. Die Zeit, in der wir stehen, sie vergeht, wir haben das auch gesungen. Die Zeit vergeht, aber seine Gnade bleibt. Und wie vergänglich wir sind, merken wir, haben wir sicher auch bemerkt im Jahr 2023. Goethe, der bekannte deutsche Dichter, hat ein Gedicht geschrieben, Dauer im Wechsel heißt es, und ich möchte da die ersten zwei Strophen lesen. Da sagt er, hielte diesen frühen Segen, ach, nur eine Stunde fest, aber vollen Blütenregen schüttelt schon der laue West. Also er sagt, ich habe Segen erlebt, aber wäre doch dieser Segen nur eine Stunde vorhanden. Ein bisschen länger, aber schon kommt der laue West und der Segen vergeht. Es wird langsam wieder kalt, es wird wieder Herbst, es wird Winter. Soll ich mich des Grünen freuen, dem ich Schatten erst verdankt? Bald wird Sturm auch das zerstreuen, wenn es halb im Herbst geschwankt. Also er sagt, wir erleben das Gute im Sommer, im schönen Wetter, die guten Zeiten, aber dann kommen wieder die schlechten Zeiten und wir vergessen das Gute. Mit anderen Worten, das Gute, das Positive, das wir erleben, ist irgendwie nicht andauernd. Immer wieder kommt Schlechtes und wir fokussieren uns auf das Schlechte. Dann sagt er weiter, willst du nach den Früchten greifen, eilig nimm dein Teil davon. Diese fangen an zu reifen und die anderen keimen schon. Also man möchte das Gute an sich nehmen, man möchte das Leben irgendwie genießen, man nimmt eine Frucht, aber sie verfault schon gleich. Und die nächste Frucht kommt dann und die Früchte, die so lecker aussehen, fallen ab und verfaulen auf dem Boden. Gleich mit jedem Regenguss ändert sich dein holdes Tal. Ach, und in demselben Fluss schwimmst du nicht zum zweiten Mal. Also da schaut er Flüsse an, vielleicht die Aare oder die Sense oder das Schwarzwasser. Und er merkt, die Flüsse verändern sich. Und dann zitiert er Heraklit aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, dass man in einen Fluss steigen kann. Wenn man herauskommt, ist man nicht dieselbe Person und auch der Fluss ist wieder anders. Also alles verändert sich. Und ich war ein bisschen hin und her gerissen, soll ich die Rolling Stones zitieren in einem Gottesdienst, aber ich mache es. Sie haben ein Lied, Time Waits for No One. Und da singen sie, Stunden sind kostbar wie Diamanten, verschwendet sie nicht. Die Zeit wartet auf niemand, Vergünstigungen gibt's nicht. Männer, sie erbauen Türme für ihr Ableben, ja für ihren ewigen Ruhm. Hier kommt er und schneidet und mäht und hört sein Gelächter über ihren Betrugsversuch. Saugt ein euren Sommer, erntet euer Getreide, die Träume der Nacht werden bei Tagesanbruch verschwinden. Also auch da, es gibt gute Zeiten, man versucht sie festzuhalten, aber alles vergeht. Jetzt, an was können wir uns denn festhalten, wenn wir jetzt auf der Schwelle zum Jahr 2024 sind? Gibt es irgendetwas Beständiges in unserem Leben? Und die Bibel sagt uns, das Wort Gottes sagt uns, ja, das gibt es. Und zwar ist es die Gnade Gottes, die ewig vorhanden ist. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen Psalm 136 lesen. Psalm 136, und wir machen das im Wechselgesang. Ich werde den ersten Teil des Verses lesen und ihr antwortet dann mit Hans-Uli zusammen und sagt die folgenden Worte: Denn seine Gnade währt ewiglich. In anderen Übersetzungen heißt es Güte oder manchmal auch Liebe, es ist eigentlich das gleiche Wort, aber wir einigen uns auf Gnade. Denn seine Gnade währt ewiglich. Und ich bitte euch noch ein letztes Mal aufzustehen und dann lesen wir diesen Psalm gemeinsam im Wechsel. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn Dank dem Gott der Götter, denn Dank dem Herrn der Herren, ihm, der allein große Wunder tut, der die Himmel in Weisheit erschuf, der die Erde über den Wassern ausbreitete, der große Lichter machte, die Sonne zur Beherrschung des Tages, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen und Israel aus ihrer Mitte führte. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt und Israel mitten hindurch führte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, der sein Volk durch die Wüste führte, der große Könige schlug und mächtige Könige tötete, Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Baschan, und ihr Land als Erbe gab, als Erbe seinem Knecht Israel, der an uns gedacht hat in unserer Nichtigkeit und uns von unseren Feinden erlöste, der allem Fleisch Speise gibt. Dank dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währt ewiglich. Vielen Dank. Ich möchte die Predigt in drei Teile einteilen. Zuerst möchte ich diesen Psalm etwas analysieren, den Psalm 136. Dann den Fokus auf die Gnade setzen. Und dann den Fokus auf die Dankbarkeit setzen. Schauen wir uns diesen Psalm etwas genauer an. Er beginnt damit, dass wir Gott danken sollen und dann beschreibt der Psalm Gott. Wer ist dieser Gott, dem wir gegenüber dankbar sein sollen? Gott ist der souveräne Herr. Es heißt hier, dank dem Gott der Götter, dank dem Herr der Herren. Das ist ein Superlativ. Wer ist dieser Gott? Er ist der Allergrößte, der Allerhöchste, der Allermächtigste. Niemand ist ihm gleich. Niemand kommt nur ein wenig an ihn heran. Er ist absolut souverän. Niemand ist ihm gleich. Damals gab es Gottheiten wie Baal beispielsweise, Astarte. Die wurden verehrt, aber die waren nur klein. Die waren ein Teil eines größeren Pantheons und die hatten nur eine kleine Macht. Und wir wissen, das sind Erfindungen von Menschen, die existieren gar nicht oder vielleicht nur in Form von Dämonen. Aber sie haben nicht dieselbe Macht, selbst für die Personen, die an sie geglaubt haben, wie Gott, der uns in der Bibel hier beschrieben wird. Wer ist dieser Gott? Der Westminster Katechismus beschreibt uns Gott folgendermaßen in Artikel 2.2. Gott hat alles Leben, alle Herrlichkeit, Güte und Erfüllung in sich und von sich und ist allein in sich und für sich selbst genugsam, indem er in keiner Weise irgendeine Kreatur benötigt, die er geschaffen hat, noch auf irgendeine Ehre von dieser angewiesen ist. Vielmehr offenbart er nur seine eigene Ehre und über diese Erde. Er allein ist der Grund alles dessen, was ist, von dem, durch den und zu dem hin alle Dinge sind. Und er hat die höchste Macht über sie. Also er ist alles in allem. Es ist niemand, der größer ist als Gott allein. Er hat Herrlichkeit, er hat Güte, er hat Erfüllung und er ist in sich genügsam. Er braucht dich, mich nicht, damit er Ehre bekommt. Wir brauchen das. Ich kann mich selber schon zu Hause ehren, wenn ich das möchte, in meinem Zimmer. Aber das interessiert niemanden. Besser ist, wenn andere Personen mich ehren. Damit ich Ehre erhalten, muss ich das von anderen Personen erhalten und andere Personen müssen das sehen, dass ich geehrt werde. Also das ist jetzt überhaupt nicht das Ziel, das will ich damit nicht sagen. Aber so funktionieren wir Menschen. Gott ist da anders. Er braucht unser Gebet, unsere Ehre nicht, sondern er ist herrlich in sich selber. Er ist der Gott, der Götter, er ist der Herr allen Herren. Und jetzt wird beschrieben, dass er Wunder tut. Und diese Wunder werden dann ab Vers 5 bis 9 umschrieben. Und dort wird Gott als Schöpfer dargestellt. Als ich meine Ausbildung gemacht habe als Konstrukteur, da gingen wir immer wieder so zu Technikmessen. Zum Beispiel nach Basel, wo diese großen Messehallen sind. Und dort wurde die neueste Technik dargestellt, die neuesten Erfindungen, die Innovationen von Menschen wurden da beschrieben und gezeigt. Und wir staunten jeweils, zu was der Mensch alles fähig ist, wie kreativ er ist, wie innovativ er ist. Die beste Messe, die ich erlebt habe, war so für CAD-Programme. Das sind für Konstrukteure 3D-Programme, die man braucht zum Zeichnen. Und wir haben ein Programm vorgestellt bekommen, das auch die Formula 1 braucht, für diese Rennwagen. Und im Anschluss konnten wir sogar Go-Kart-Rennen fahren. Das hat besonders Spaß gemacht. Und ich staunte dann eben, wie großartig diese Programme sind, zu was der Mensch alles fähig ist. Aber dann schauen wir in den Kosmos hinein, dann schauen wir auf die Komplexität des menschlichen Körpers, dann gehen wir in die Details des Lebens und sehen, da ist noch viel mehr Komplexität vorhanden. Gott ist noch viel unendlich größer in seiner schöpferischen Tätigkeit. Bis heute kann man nicht Leben schaffen. Man kann künstliche Intelligenz schaffen, aber wirklich Leben schaffen geht wie nicht. Man muss eine DNA-Struktur haben. Die ist einfach da gegeben, aber wie das genau funktioniert, die Details kennt die Menschheit bis heute nicht. Wir sehen den kleinen Käfer an, wie genial er ist. Wir sehen den großen Blauwal an und staunen, wie unglaublich dieser ist. Ein paar Fakten zur Welt und zum Kosmos. Ich habe da ein bisschen gegoogelt und auf verschiedene Webseiten da ein paar Punkte zusammengetragen. Es gibt 10-mal mehr Sterne als Sandkörper auf der Welt. Es gibt Milliarden, Billionen von Sternen in Milliarden von Galaxien. 10-mal mehr Sterne als Sandkörper auf der Welt. Die Erde fliegt auf ihrer Bahn mit 30 Kilometer pro Sekunde. Das sind 108.000 Stundenkilometer. Im Vergleich zu einer Gewehrkugel, die fliegt 1 Kilometer pro Sekunde. Und trotzdem fliegen wir nicht aus der Bahn. Ich ging auf verschiedene Bahnen, in Canada's Wonderland, im Europa-Park, und wir fuhren keine 108.000 Stundenkilometer, sondern vielleicht 100. Und manchmal dachte ich, jetzt fliegen wir gleich raus, aber Gott sei Dank nicht. Die Erde fliegt und niemand hält sie. Also wir wissen, es ist in Gottes Hand. Aber die Erde fliegt mit 108.000 Stundenkilometer auf ihrer Bahn. Die Sonne fliegt mit 220 Kilometer pro Sekunde um die Milchstraße. Das ist 792.000 Stundenkilometer schnell. Wir haben nur 5% des Meeresbodens kartografiert. Wir wissen mehr über den Mond und den Mars zusammen als über unseren eigenen Meeresboden, die Komplexität des Lebens, was dort vorhanden ist. Es gibt mehr Bäume auf der Erde als Sterne in der Milchstraße. Und es gibt circa 1 Milliarde Mikroben, das sind kleinste so Bakterien, Lebewesen, in einem Teelöffel Erde. Also das nur ein paar Fakten. Und Gott hat es alles geschaffen, hat es alles gemacht und er hält auch alles. Und als er das gemacht hat, wurde er nicht müde. Er brauchte nicht zuerst eine Ausbildung oder ein Studium, sondern mit seinem Wort, er sprach und es geschah. Er brauchte keine Ausbildung, hat es einfach in seiner Kraft, in seiner Allmacht gemacht. Er hat den Himmel in Weisheit geschaffen. Er hat die Erde über dem Wasser ausgebreitet. Er hat die großen Lichter gemacht. Er hat die Sonne zur Beherrschung des Tages gemacht. Den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Und dann wird weiter gesagt, ab Vers 10, dass Gott nicht nur dieser Schöpfer ist, der mächtige Gott über alle anderen Götter, sondern dass er auch ein Beschützer und Befreier ist, dass er sich kümmert um seine Menschen. Das Volk Israel hat er geschützt. Es steht hier, er hat Ägypten geschlagen an seinen Erstgeborenen und Israel aus ihrer Mitte herausgeführt, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Psalm 136 ist das sogenannte große Hillel, ein großer Lobpreis. Und dieser Psalm wurde gesungen beispielsweise am Sederabend zum Auftakt des Pessachfestes. Und beim Pessachfest, da erinnert man sich an den Auszug aus Ägypten heraus. Und so singt man diesen Psalm am Schluss von diesem Abend als Erinnerung, wie groß und mächtig Gott ist und wie er sein Volk befreit hat. Er hat die Erstgeburt der Ägypter getötet. Die Erstgeburt galt als ein Gottessohn. Pharao galt als ein Stellvertreter oder manchmal sogar als der Sonnengott Re. Früher auch noch als der Gott Horus, der Himmels- und Kriegsgott, der Beschützer von Ägypten. Also er ist der mächtigste Mann auf der Welt für die Ägypter, der mächtigste Mann für ihr Volk. Er ist sogar eben eine Gottheit. Und Gott schlägt den Pharao und er schlägt auch seine Erstgeburt, seinen Sohn. Und jetzt befreit Gott sie heraus. Und mit was macht er das? Er nimmt das Volk, Hunderttausende von Personen, diejenigen, die in der Logistik arbeiten oder im Militär in der Logistik waren, wissen, das ist unglaublich komplex. Schon nur, als ich im Militär in Thun war, die Versetzung dann nach Glarus, das dauerte Tage und Wochen bis zur Vorbereitung. Wir mussten alles packen. Da haben wir einige Stunden investiert und hier, wir waren etwa 120 Mann und hier sind es mehrere hunderttausend, andere sagen vielleicht 2 bis 3 Millionen. Und dann laufen sie aus Ägypten heraus und Gott schützt sie und bewahrt sie. Und sie kommen zu einem Meer und dann sehen sie das Meer vor sich und die Armee von Ägypten hinter sich. Und was machen sie? Sie denken, oh ja, wie sind wir in diese Situation gekommen? Wir haben keine Krieger. Der einzige Anführer, den wir haben, ist ein 80-jähriger Mann mit einem Gehstock. Und Gott braucht Mose und sagt, streck deinen Stock aus und er teilt das Meer. Und Gott führt sein ganzes Volk durch dieses Meer hindurch und bewahrt sein Volk. Und als die Ägypter, diese 600 Mann starke Armee mit Ross und Wagen kam, schloss sich das Meer und der Feind wurde vernichtet. Und dann lesen wir weiter, dass er das Volk in Vers 16 durch die Wüste führte. Also er befreite sie nicht nur, sondern war auch 40 Jahre mit ihnen unterwegs. Und in 5. Mose 29, 4 und dann 6 bis 7 lesen wir, dass Gott sie bewahrt hat, geschützt hat und dass ihre Kleider nicht kaputt gingen. Es steht dort, 5. Mose 29, er hat euch 40 Jahre lang in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen und deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Und als ihr kamt an diesen Ort, zogen aus der König Sihon von Heschbon und der König Og von Baschan uns entgegen, mit uns zu kämpfen. Und wir haben sie geschlagen. Also er führt sie 40 Jahre lang. Dann werden sie erneut angegriffen. Diese beiden Könige werden auch im Psalm 136 genannt. Og, der König von Baschan, der Kananiterkönig, und Sihon, der König der Amoriter, große, mächtige Könige. Das Volk hat keine Chance gehabt, sich selber zu verteidigen, aber Gott greift ein und bewahrt sie. Und das Volk erinnert sich, die Israeliten erinnern sich bis heute an diesen Siegeszug, an den Auszug aus Ägypten. Und spannend ist, dass nach diesem Auszug aus Ägypten, wenn Gott sich vorstellt, über 200 Mal, wenn er das tut im Alten Testament, immer sagt er, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Auch die einleitenden Worte zu den 10 Geboten in 2. Mose 20, da lesen wir, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft. Also wir sollen uns daran erinnern, dass Gott ein Befreier ist und ein Beschützer ist. Und jetzt zum Schluss wird uns noch gesagt im Psalm 136, dass Gott auch ein Versorger ist. Er versorgt sein Volk. In Vers 23 lesen wir, der an uns gedacht hat in unserer Nichtigkeit und uns von unseren Feinden erlöste, der allem Leben Speise gibt. Oder oftmals denken wir, wir wollen Gott erleben. Wir wollen endlich mal etwas Übernatürliches erleben und vergessen, dass das Natürliche, das wir hier im Alltag erleben, da zu sitzen, unser Herz schlägt, wir atmen ein und aus, alles funktioniert, dass das eigentlich bereits etwas Übernatürliches ist. Dass das alles von Gott kommt. Wir selber können uns nicht am Leben erhalten. Wir können Vitaminen essen, wir können etwas Sport machen, wir können Medikamente nehmen, aber Gott ist der Versorger. Dass die Erde nicht aus der Bahn gerät oder die Sonne aus ihrer Bahn gerät, es ist Gott. Und er gibt jeden Tag, jeden Mensch auf dieser Erde, gibt er Speise. Er lässt es regnen, er lässt die Sonne aufgehen und untergehen. Er versorgt auch dich. Also jetzt wird der Psalm ganz persönlich, er kommt zu jedem Lebewesen und versorgt jedes Lebewesen. Er versorgt auch dich, jede Sekunde in deinem Leben. Und hier ein paar Fakten zu unserem Körper, da gäbe es auch ganz, ganz viel mehr. Aber ganz spannend, dein Körper bildet 200 Milliarden rote Blutkörperchen und das jeden Tag. Wir wissen das meistens gar nicht, außer man hat Medizin oder Biologie oder so studiert oder hat es per Zufall mal gelesen. Aber dein Körper macht das. Und das bist nicht du. Wir müssen uns nicht irgendwie verkabeln am Abend und unsere Batterie muss wieder aufgeladen werden und irgendwie an einen Computer angeschlossen werden, damit man wieder unser Programm erneuern kann, sondern unser Körper macht das einfach. Und da steckt Gott dahinter. Er ist es, der das alles macht. Was ich auch nicht wusste, dein großer Zeh trägt fast die Hälfte deines Körpergewichts. Auch noch spannend. Beim Husten werden kleinste Teile aus deiner Lunge mit bis zu 1000 Stundenkilometer nach draußen befördert. Deswegen Hand vors Maul, ganz wichtig. Alle 4 Wochen bekommen wir eine komplett neue Hautschicht. Jede Minute fallen ca. 30.000 schuppenartige tote Zellen von unserem Körper ab und die werden dann immer wieder erneuert. Unser Auge bewegt sich in der Minute 180 Mal und stellt die Schärfe ungefähr 100.000 Mal täglich neu ein. Das ist besser als jede Kamera und schneller als jede Kamera. Und wir können mit unserem Auge 2,3 Millionen Farben sehen. Auch das besser als jede Kamera, die wir kennen. Unser Gehirn kann 10 Billiarden Aktionen pro Sekunde durchführen. Das hatte ich bei mir auch noch nicht festgestellt. Manchmal habe ich den Eindruck, es sind vielleicht 9 Billiarden, aber nicht 10. Aber unglaublich, 10 Billiarden Aktionen pro Sekunde. Und pro Sekunde werden im Knochenmark 2 Millionen neue Blutkörperchen hergestellt. Und unser Herz schlägt im Leben ungefähr 3 Milliarden Mal. Mehr als 100.000 Kilometer lang misst unser komplettes Gefäßsystem mit Venen und Arterien inklusive den Verästelungen. Und in diesem Gefäß drin pumpt unser Herz pro Tag 8.000 Liter Blut. Und all das funktioniert einfach. Aber es ist eben nicht die Natur oder wir oder die Ärzte, die das machen, sondern es ist Gott, der das alles bewirkt. Es ist Gott, der das alles bewirkt. Also dieser Psalm 136 hat es in sich. Gott ist der Größte von allen Gottheiten. Er ist stark, er ist mächtig, er ist der Schöpfer, hat alles geschaffen und er hält auch alles. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir aus diesem Psalm 136 lernen? Was ist der Hauptfokus? Man könnte sagen, ja, Gott ist der Schöpfer. Gott ist extrem kreativ. Gott ist extrem stark. Gott ist extrem mächtig. Und wir könnten das repetieren. Das wäre alles richtig. Aber der Fokus liegt auf der Gnade. Wir haben es vorher im Wechselchor miteinander gesprochen. 26 Mal steht, denn seine Gnade währet ewiglich. Wir sollen den Fokus setzen auf seine Gnade. Gott möchte dir sagen, wenn du etwas über mich wissen sollst, dann das, dass meine Gnade da ist für dich und dass sie ewig bleibt. Und ich möchte dir das zeigen anhand von der Schöpfung. Schau nach draußen, du musst nicht nach Basel an eine Messe gehen, du musst nicht das neueste Technikheft öffnen und nachlesen, was es alles so gibt, das kannst du natürlich, aber schau einfach mal nach draußen, in die schöne Natur. Staune mal über deinen Körper, dass der einfach so funktioniert. Staune und sehe, dass ich dein Schöpfer bin und dass ich dein Erhalter bin, aber ich möchte auch dein Erlöser sein. Meine Gnade ist es, die ewig bleibt. Seine Gnade währet ewiglich. Gnade hier ist Chesed im hebräischen Text. Man kann es mit Güte übersetzen, loyale Liebe oder Bundesliebe. Das ist der stärkste Begriff, die stärkste Art und Weise, um Gnade, Zuwendung gegenüber einer Person zum Ausdruck zu bringen. Diese Gnade von Gott ist ewiglich. Es gibt keine höhere Form von Zuneigung von einem Wesen gegenüber einem anderen. Und dieser mächtige Gott, der alles geschaffen hat, möchte dir seine Gnade auch geben. Sie hat kein Ablaufdatum. Wäre die Gnade irgendeinmal vorbei, sei es die rettende Gnade oder die allgemeine Gnade, wir alle würden ewig zerstört werden oder verloren gehen. Es ist nicht so, dass die Gnade einen Anfang hat um 7 Uhr morgens, dann ist sie noch ganz groß und gegen Abend, nachdem wir viel gesündigt haben und uns von Gott weggewendet haben, dass sie einmal aufhört und dann vielleicht für eine Woche ausbleibt. Und irgendeinmal denkt Gott, okay, jetzt bin ich wieder mal gnädig. Sondern die Gnade bleibt bestehen, sie kann nicht aufhören, sonst würden wir aufhören zu existieren. 26 Mal wird es uns gesagt. Und das Volk Israel durfte Gott hier mit der Befreiung erleben. Sie durften erleben, wie Gott sie aus der Knechtschaft befreit hat. Aber wir wissen vom Neuen Testament her, dass es noch eine größere Befreiung gibt. Nämlich die Befreiung von der Schuld, von der Sünde durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Vor 3300 Jahren erlebte das Volk diese Befreiung aus der Knechtschaft. Aber die größte Knechtschaft, die wir Menschen erleben, ist die Knechtschaft unter der Sünde. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wir rebellieren gegenüber Gott. Wir wollen mit Gott keine Beziehung haben. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Wir wollen uns auf uns selber fokussieren. Meine Zeit steht in meinen Händen, würde man sagen. Jean-Paul Sartre, der Existenzialist, sagt, dass der Mensch die Summe von seinen Entscheidungen ist. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du kannst es schaffen. Bemühe dich, strenge dich an. Du brauchst keinen Gott. Gott existiert nicht. Und wenn er existiert, hat er kein Interesse an dir. Und wir müssen kein Interesse an Gott haben. Du bist dein eigener Herr. Meine Zeit steht in meinen Händen. Aber was für ein unglaublicher Druck, ständig dranbleiben zu müssen, ständig sich beweisen zu müssen, ständig zu zeigen, dass man gut ist, dass man besser ist, dass man diese Prüfung schafft, dass man diesen Job bekommt, ständig dranbleiben zu müssen, dass man die Gesundheit erhält. Und plötzlich bekommt man vom Arzt einen Bericht im Jahr 2022, es ist alles gut, im Jahr 2023, es ist nicht mehr gut. Plötzlich ein Krebsgeschwür, plötzlich eine unheilbare Krankheit. Was macht man dann? Deine Zeit steht in deinen Händen, meine Zeit steht in meinen Händen, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass es gut kommt. Das Wort Gottes sagt uns, Gott sagt uns, schau, deine Zeit steht nicht in deinen Händen, sie steht in meinen Händen. Und nur dann kannst du ruhig sein. Wenn du rebellierst, wenn du dich gegen mich auflehnst, wenn du mich ablehnst, dann wirst du ewig verloren gehen. Dann musst du selber mit deiner Schuld fertig werden. Aber es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist die Gnadenquelle des Kreuzes von Golgatha, wo Jesus Christus starb, litt stellvertretend für deine und meine Schuld und auferstand am dritten Tag und so die Erlösung erwirkt, dass wir in eine Beziehung mit Gott kommen können. Römer 8, Vers 31, dort lesen wir, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es ist wie eine Zusammenfassung fast von diesem Psalm 136. Im Psalm 136 zeigt uns Gott, wie er befreit, wie er schützt, wie er bewahrt, wie er erhält. Und jetzt im Neuen Testament zeigt Gott seine Liebe und Gnade uns gegenüber noch einmal auf die höchste Art und Weise. Auf eine höhere Art und Weise geht es gar nicht. Er gibt seinen eigenen Sohn stellvertretend für uns. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Du kannst ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben möchte ich dich ermutigen, dass du, wenn du Jesus nicht kennst, das annimmst. Wieso nicht am letzten Tag im Jahr 2023 Jesus als deinen Retter voll und ganz vertrauen? Wieso als Existenzialist, als ich-bezogene Person, auf meine Kraft vertrauende Person ins Jahr 2024 gehen? Oder du nicht einmal weißt, was das Jahr mit sich bringt. Wieso gegenüber Gott rebellieren? Du wirst nicht Ruhe finden, bis du mit Jesus unterwegs bist. Er hat alles gegeben für dich. Wie schnell sich alles ändern kann, das durften wir als Familie gerade gestern erfahren. Einige von Ihnen haben es bereits mitbekommen. Mein lieber Vater, Papi hatte einen erneuten Epi-Anfall. Und dann, kurz darauf, noch einen kurzen Herzstillstand. Und es war eine große Gnade, dass mein Bruder, der viel Reanimation bereits gemacht hat wegen seinem Job, und seine Frau, meine Schwägerin, die Rettungssanitäterin ist, dort waren. Und sie konnten kurz reanimieren und dann flogen sie ihn mit dem Helikopter, mit der Rega ins Inselspital und er darf wieder zu Hause sein. Das ist ein großes Geschenk. Vielen Dank für alle, die gebetet haben. Aber so schnell kann das gehen. So schnell und plötzlich ist eine gute Diagnose eine schlechte Diagnose. Und wenn wir jetzt uns fokussieren auf das, was problematisch ist, was schwierig ist, dann verlieren wir den Mut. Und deswegen wird dieser Psalm 136 hier gesungen, nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern wird auch gesungen, gerade während dem Kampf und vor dem Kampf. Also ganz spannend, diese Gnade ist nicht einfach da, wenn alles positiv ist, sondern diese Gnade ist auch da und eine Wirklichkeit und eine Realität und eine Wahrheit, gerade in den Schwierigkeiten drin, wo wir denken, jetzt fühle ich Gott gar nicht mehr, jetzt kann ich ihn gar nicht einordnen. Gerade dann soll dieser Psalm 136 gelesen, gesungen werden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wir sollen dankbar sein. Das soll unsere Grundeinstellung sein in unserem Leben. Ist es gut in unserem Leben, sollen wir dankbar sein. Ist es schwierig in unserem Leben, sollen wir auch dankbar sein. Es ist ein Siegeslied während der Schlacht. Und dieses Lied, Psalm 136, wurde gelesen oder gesungen in 2. Chroniker 20. als Josaphat angegriffen wurde. Und dann sagte er dem Volk, jetzt gehen wir heraus, wir treten ihnen entgegen, Gott gibt uns den Sieg. Und zuerst schickt er die Sänger an die Front. Wir lesen da, und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihre Einbewohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glauben seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche im heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüstete Krieger hin, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Unglaublich. Die Lobpreisband geht vor die gerüsteten Krieger. Das habe ich im Militär nie erlebt, dass die Tamburen zuerst geschickt wurden oder die mit der Trompete, sondern es geht, die Aufklärer gehen, die Grenadiere gehen und man versucht möglichst viel Unheil anzurichten, aber doch nicht diejenigen, die Musik machen. Aber Josaphat sagt, nein, ihr geht an die Front. Wir singen dieses Siegeslied, weil wir wissen, Gott ist der Sieger. Seine Gnade währt ewiglich. Und in der Kirchengeschichte, da lesen wir, dass Athanasius, der Verteidiger der Trinität, einer der wenigen, der gesagt hat, Jesus ist 100% Gott, diese wichtige Lehre, die wir bis heute glauben, die in der Bibel so abgeleitet werden kann. Er wurde angegriffen in Alexandrien, in Ägypten, im Jahr 358. Und er verschanzte sich mit seinen Leuten in der Kirche und die Soldaten umzingelten die Kirche und er hat der Kirche befohlen, jetzt singen wir zusammen Psalm 136. Und die Türen wurden aufgebrochen und die Soldaten stürmten rein und einige Leute starben, andere konnten fliehen und Athanasius blieb vorne auf der Kanzel, bis die ganze Kongregation irgendwo sich verstecken konnte oder fliehen konnte. Und währenddem haben sie Psalm 136 gesungen. Seine Gnade währt ewiglich. Das soll uns auch begleiten im Jahr 2024. Wir wissen nicht, was das Jahr mit sich bringt. Wir stehen an der Schwelle, wir schauen zurück und einige haben vielleicht ein schönes, einfaches Jahr gehabt, andere ein sehr schweres Jahr. Und wir wissen nicht, geht es jetzt weiter mit dem Schönen oder geht es weiter mit dem Schweren? Die Zeit vergeht, alles zerrinnt, alles ändert sich. Einmal ist eine Diagnose gut, einmal schlecht. Aber was bleibt, ist Gottes Gnade. Und wir dürfen dankbar sein in diesen auch schwierigen Zeiten. Wir wünschen uns manchmal, dass Gott uns Herausforderungen gibt, die einfach relativ einfach sind zu handhaben. So wie kleine Wellen am Strand, man kühlt die Füße ab und es plätschert schön über die Füße. Aber Gott schickt manchmal so eine 10-Meter-Welle und sagt, jetzt bleibst du hier stehen. Und ich werde dir zeigen, wie groß und mächtig ich bin. Und er zeigt uns das durch seine Gnade und er hilft uns auch, in diesen Schwierigkeiten dankbar zu sein. Paulus fasst es so schön zusammen in Römer 8, 38 und 39. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wir haben immer Grund zur Dankbarkeit. Sei es das Plätschern durch die kleinen Wellen oder sei es die 10 Meter hohe Welle, die auf uns zukommt und wir wissen nicht, wie weiter. Wir dürfen sagen, seine Gnade bleibt in aller Ewigkeit und wir dürfen dankbar sein, auch in diesen Schwierigkeiten. Und so möchte ich mich und euch ermutigen, mit einem dankbaren Herzen, mit Fokus auf der Gnade, mit Fokus auf das wunderbare Evangelium von Jesus Christus ins Jahr 24 zu gehen. Und dass wir uns das zusammen als Gemeinde immer auch wieder sagen. Das ist so das Hauptziel für das Zusammenkommen als Gemeinde. Dass wir uns erinnern, dass Gottes Gnade da ist, dass seine Güte da ist, dass das Evangelium das Zentrum ist alles nebenan mit zusammen Essen und Gemeinschaft, alles ist wunderbar, aber der Fokus sollte sein, dieses Evangelium. Daran erinnern, seine Gnade bleibt bestehen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Text, Psalm 136, ja, dass wir uns erinnern dürfen, wie groß und mächtig und gnädig du bist. Herr, du siehst, wie es uns allen geht. Wir haben da vielleicht 150 Personen und wir alle haben unsere schönen Momente und schwierigen Momente. Und wir alle, bei uns allen löst dieser Psalm 136 Unterschiedliches aus. Vielleicht können die einen sich mehr mit der Befreiung identifizieren, andere mehr mit dich als Schöpfer, als mächtiger Gott. Und andere fokussieren auf die Schwierigkeiten. Und trotzdem sagst du uns, wir sollen uns auf deine Gnade ausruhen und den Fokus auf die Gnade setzen. Und so bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst, das zu tun. Dass wir dieses Jahr 2023 abschließen mit einem dankbaren Herzen und dass wir den Fokus für das Jahr 2024 setzen auf deine Gnade allein. Danke, kommst du mit uns. Müssen wir nicht selber in das neue Jahr gehen, müssen wir nicht selber durchs Leben. Danke, ist unsere Zeit in deinen Händen und dass wir deswegen auch ruhig sein können. Ich bitte dich um diese Ruhe, diese Gelassenheit, diesen Frieden, gerade in unseren Herzen für das Jahr 2024. Danke, Herr, dafür. In Jesu Namen. Amen.